You have chosen the right job. You support the right job.
5 seconds! Ein Traum! Declan Rice! Gottes Willen! Um Gottes Willen!
Calafiori! Ausgleich!
Das ist unfassbar! Was sind das für Ecken?
And got it in! And it's William Saliba!
Benjamin White! What a goal!
It's Saka! It's 2-0!
Don't be satisfied, because we want much more than that, and we're gonna get it.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2025-26.
Die Episode 315 vom German Gunners Podcast. Herzlich willkommen dazu. Wir gehen schnurstracks auf die letzte Länderspielpause in diesem Jahr und haben das wichtige Auswärtsspiel am Wochenende in Sunderland vor uns und Champions League hinter uns. Also wie immer einiges zu besprechen und wie immer an dem Mikrofon in Berlin Felix, in Münster Christian.
Ja, guten Abend.
Ja, guten Abend. Wir haben gerade schon, bevor wir in die Rückschau und Vorschau reingehen, die Tagesaktualität kurz angerissen. Gabriel Jesus zurück im Mannschaftstraining. Und das sah auf dem Video nicht nur so aus wie leichtes Lauftraining, sondern schon Training mit dem Ball. Und haben uns die Frage gestellt, wo soll er eigentlich noch Platz finden, wenn alle anderen auch wieder fit sind? Und da gibt es nur eine Antwort drauf, Christian. Wer sagt denn, dass wir überhaupt irgendwann mal alle fit haben?
Das wäre jetzt natürlich noch meine Antwort gewesen. Ich glaube, dieses Problem oder diese Diskussion erübrigt sich bei unserem Verletzungspech irgendwie gefühlt immer relativ schnell von selbst. Sodass ich glaube, dass er auch wieder irgendwo Minuten kriegen wird, als Option von der Bank kommen kann. Und ja, du hast recht, es sah schon mehr aus als nur leichtes Lauftraining. Und er hat ja selber vom zweiten Tag mit der Mannschaft gesprochen. Also war ja seine Aussage. Also ich glaube schon, dass er da auch schon wieder in der intensiveren Phase des Mannschaftstrainings sich nähert oder einsteigt. Und da muss man mal gucken, wie schnell das gehen kann, bis man ihn wieder zurückkriegt. Das ist ja aber so Verletzungen langwieriger Art immer so das Thema, dass du dann natürlich auch diese Belastungssteuerung erstmal wieder reinkriegen musst, dass du nicht gleich wieder in irgendwie eine Art andere Muskelverletzung oder ähnliches reinläufst. Ne?
Definitiv. Und ich glaube, wann war das Anfang Januar, ne, gegen Liverpool im FA Cup raus? Also jetzt dann auch schon über 10 Monate. Und er wird eine illustre Runde während der Länderspielpause haben, die in London Coney da sind. Gyökeres, Madueke, Havertz, Ødegaard. Das ist ohne jetzt Martinelli, die anderen, die jetzt derzeit spielen, zu sehr in den Schatten zu stellen. Das ist eine veritable Offensive, die da momentan fehlt und in der Länderspielpause trainiert und hoffentlich zum Derby gegen die Spurs am 23. November dann wieder zurück ist. Da haben wir also trotz aller Ausfälle weiterhin eine sehr, sehr gute Ausgangsposition. Und womit wir so ein bisschen in die Wochenaktualität kommen, nämlich Ausgangsposition in der Champions League. Ein relativ unspektakulärer, aber souveräner 3-0-Erfolg in Prag in der Champions League führt dazu, dass wir gemeinsam mit Bayern an der Spitze der Liga stehen mit 12 Punkten aus 4 Spielen. Inter Mailand direkt hinter uns mit der ähnlichen Bilanz. Ich habe gerade schon die Spieler genannt, die fehlen. Das ist in der Tat potenziell alles Stammspieler. In Konsequenz musste Mikel Merino wieder die Tore schießen, beziehungsweise war dazu aufgefordert, qua Aufstellung von Arteta die Tore zu schießen, weil er sich dafür entschieden hat, ihn wieder auf die 9 zu stellen. Und ich glaube, wir haben auch schon häufiger darüber gesprochen, man kann, glaube ich, gar nicht ihn genug loben, wie er diese, ja, ich will gar nicht sagen von ihm gewollte, aber zumindest die mehr oder weniger zugeschriebene Position und Rolle ausgefüllt hat in den letzten Monaten ja eigentlich immer wieder. Und Ja, ich sag mal so, gerne nochmal gegen Sunderland am Wochenende, aber ich glaube, es ist nochmal Zeit und auch anders genug, Mike Merino in den Himmel zu loben.
Ja, es ist wirklich faszinierend, wenn man so seine Statistik der letzten anderthalb Jahre sich anschaut und in denen er diese Rolle irgendwie, ich sag mal, eher aufgedrückt bekommen hat. Wann war es? Anfang des Jahres, glaube ich, auswärts gegen Leicester, als er reinkam und die Partie da entschied. Und seitdem macht er es wirklich unfassbar gut. Und tatsächlich ja auch nicht nur für Arsenal, sondern auch auf Länderspielebene. Wenn man sieht, was er da auch für eine Torausbeute hat, ist das natürlich auch schon wirklich, eine wirklich sehr ungewöhnliche Transformation eines tatsächlich originären Mittelfeldspielers. Und es ist, oder man liest ja oft, dass man nicht so wirklich weiß, wo er jetzt seinen Platz in der Mannschaft dann findet oder wo er hauptsächlich gebraucht wird. Aber wie es scheint, kann man Mikel Merino tatsächlich an vielen Positionen einsetzen. Und es ist ja keine unbedingt schlechte Eigenschaft, um in dem Kader mit der Vielzahl auch an sehr guten Spielern an verschiedenen Positionen halt zum Einsatz zu kommen. Und ich glaube, er hat halt so für sich so ein bisschen dieses Hybridartige entdeckt, was ihn, glaube ich, in dem Zeitpunkt seiner Karriere, glaube ich, auch ganz gut zu Passe kommt. Und ich glaube, auch Mikel Arteta weiß ganz genau, was er da an seinem Namensvetter hat. Und ich glaube, deshalb hat er auch immer das Vertrauen in ihn, um ihn dann halt auch in diese Position dann halt auch nochmal wieder zu drücken, wenn es notwendig ist.
Zumal er im Mittelfeld eigentlich, ich will nicht sagen, dass er ist kein, aus meiner Sicht ist er jetzt nicht unbedingt der Stammspieler im Mittelfeld, den wir haben. Ne? Also mit Subimendi, mit Reis und Ødegaard haben wir eigentlich sozusagen den Kern eigentlich an erster Stelle. Und er ist dann eigentlich jemand, der bestenfalls Vertreter oder Ergänzung ist. Und das jetzt gar nicht in irgendeiner Form negativ gemeint, aber ist natürlich im Mittelfeld nicht die 1A-Wahl. Deswegen für ihn, glaube ich, auch umso besser, dem Trainer halt zu zeigen und auch der Mannschaft, er kann halt auch in anderen Positionen noch wirklich eingesetzt werden. Klar, wir haben gesehen, Verletzte gibt's immer, aber man muss dann halt auch mal sagen, die Einsatzzeiten von Mike Merino wären Stand jetzt deutlich geringer, wenn wir einen fitten Ødegaard zum Beispiel gehabt hätten. Er profitiert auch wesentlich von den verletzungsbedingten Abwesenheiten, aber, und das deswegen sozusagen das Lob und die Anerkennung, die man, glaube ich, ihm aussprechen muss, er hat halt seine Chancen dann auch wirklich ergriffen. Auch durch gute Mittelfeldleistungen in den letzten Wochen und Monaten, also immer wenn er gebraucht wurde, war er auch da mit, ich finde, guten Leistungen. Und auf der anderen Seite, was man, glaube ich, auch sagen muss, und das ist aus meiner Sicht eigentlich noch höher anzurechnen, er hat einfach viele wichtige Tore gemacht. Diese auch diese Saison schon, siehe Ausgleich in Newcastle oder jetzt die beiden Treffer in Prag, aber auch letzte Saison das 3-0 gegen Real in der Champions League, um nur mal ein paar Beispiele nochmal zu nennen. Und sagen wir mal so, wir haben ihn sicherlich für eine andere Position geholt und er, ich glaube, sieht sich auch selbst eigentlich nicht als natürlicher Neuner, aber sozusagen, wenn man mal guckt, was wir für ihn bezahlt haben und was wir von ihm in seiner Zeit schon bekommen haben, denke ich, haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Geschäft bisher gemacht. Und ich gehe davon aus, dass er immer eine veritable Option ist, wenn wir vorne zumindest das Defizit haben oder einfach zu wenige Spieler. Gleichzeitig, glaube ich, aber auch wird er es schwer haben, Stamm im Mittelfeld zu sein bei den anderen Spielern, die wir da derzeit haben. Aber ich finde, darüber hinaus sagt das halt einfach sehr viel über Merino selbst auch aus, dass halt er dann auf die 9 auch gestellt wird in so einem Spiel gegen Prag und halt nicht ein Trossard beispielsweise auf die 9 gesetzt wird, sondern ich glaube schon, er hat ein gewisses Standing, sich mittlerweile einfach durch die Leistung als zentraler Stürmer erarbeitet. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, wie geht's denn für ihn weiter, wenn nach und nach die verletzten Spieler halt zurückkommen? Das muss man dann entsprechend sehen, weil ich gehe davon aus, dass wir, und das sollte eigentlich auch letztendlich entscheidend sein, wir sollten eigentlich genug andere Leute auf der Neuen haben. Und Merino, bei aller Hochachtung für ihn, wirkt ja immer noch so ein bisschen wie eine Notlösung auch.
Ja, es ist halt nicht seine natürliche Position. Das ist auch, das merkt man auch, das ist aber auch nicht schlimm, weil er halt unter dem Strich gesehen da das Beste draus macht. Er hat Laufwege optimiert und schafft es dadurch natürlich oftmals diese Defizite irgendwie auch wettzumachen. Ne?
Ja, und aus meiner Sicht, er hat einfach auch eine extremst gute Chancenverwertung, oder?
Ja, absolut.
Also er braucht aber nicht viele Chancen und vielleicht kommt ihm das auch ein bisschen zugute, dass er einfach nicht so unbedingt dieses natürliche Stürmerinstinkt hat. Er macht halt, es sieht bei ihm einfach sehr einfach aus, was er macht auf der Position.
Ja, weil er oftmals in Situationen kommt.
Kopfballstärke natürlich, ne? Genau. Nicht zu vergessen.
Er kommt dann oftmals in Situationen, in denen er halt einfach durch den guten Laufweg und das sag ich mal, das Freistehlen einfach nur noch einschieben muss. Ne? Haben wir ja jetzt auch gegen Prag gesehen. Es sind so so Situationen, die er sich wirklich erarbeitet hat. Und ich glaube, er wird in gewisser Weise in dem Kader immer wieder an verschiedenen Stellen zum Einsatz kommen, vielleicht in so einer Art Feuerwehrmann-Rolle, dass man immer irgendwo aushelfen muss. Und ich glaube, er ist auch für ihn gar kein Thema. Also er sieht sich jetzt nicht als jemand, der das halt als negativen Stempel irgendwie betrachtet. Also so empfinde ich es zumindest nicht und so wirkt er halt auch nicht. Und das ist, glaube ich, auch vielleicht ein Geheimnis dafür, warum er halt an den Stellen dann auch so gut und erfolgreich dann vielleicht spielt und Leistung bringt und abruft und dadurch eben halt auch das Vertrauen des Trainerstabs bekommt. Und solche Spieler hast du immer in sämtlichen Kadern, die erfolgreich waren, die dann immer da waren, die immer gebracht werden konnten, die immer da an der Stelle spielen konnten. Ich erinnere mich immer noch an Spiele gegen United, wo Park war es, glaube ich, hieß er, ne? Mhm. Immer gegen uns kam, immer, und es hat immer funktioniert und all solche Dinge. Also so gewisse Allround-Spieler, die halt für gewisse Aufgaben, Spezialaufgaben immer irgendwo von den Trainern gesucht worden sind und dann immer auch entsprechend darauf instruiert worden sind. Und so sehe ich ihn oder so sehe ich ihn auch für die Zukunft irgendwie in diesem Kader als Funktion.
Ja, war jetzt ja, glaube ich, dass ich komme mittlerweile mit den ganzen Zahlen durcheinander. Ich glaube, das 8. Spiel in Folge ohne Gegentor, 9 wäre absoluter Rekord wohl. 8 gab es schon mal über Anfang des 20. Jahrhunderts, also auch schon über 100 Jahre zurück. 9. Spiel in Folge ohne Gegentor ist bisher noch nicht geschafft worden im englischen Fußball. Also weißt du schon mal, was am Samstag als Überschrift über diesem Spiel in Sunderland schweben wird? Wobei, ist mir vollkommen egal. Hauptsache, wir gewinnen. Ob das mit dem Gegentor ist oder nicht, ist glaube ich, zu vernachlässigen. Aber ja. Stichwort keine Gegentore, jetzt 8-mal in Folge gegen ja nicht nur Larifari-Gegner, sondern da waren Atletico mit dabei. Da war in der Liga auch die ein oder andere, ich sag mal, Auswärtspartie dabei, wo es nicht selbstverständlich ist, dass man dazu 0 gewinnt, Fulham zum Beispiel. Ist viel über die Defensive gesprochen worden und klar, Saliba Gabriel auch am Dienstag in Prag war wieder sehr souverän. Ich glaube sozusagen, das Ganze, sozusagen, es fängt an im Mittelfeld. Das heißt eigentlich, das Mittelfeld ist aus meiner Sicht das Herzstück quasi unseres Aufschwungs und unserer guten Form derzeit. Ne? Also zum einen sorgt es dafür, dass wir sozusagen defensiv nicht wesentlich gefordert werden oder dass wir zumindest alles einigermaßen gut abarbeiten können. Und zum anderen haben wir mit Declan Rice halt auch einen Spieler, der sich offensiv einschaltet, Torvorbereitungen macht, Dirigent ist. Und ich glaube, so die, ich sag mal so, Merino, Declan Rice, Zubimendi sind so ein bisschen momentan die Achse quasi, die dafür sorgt, dass wir eine sehr, sehr stabile ja, einen sehr, sehr stabilen Mittelteil, eine sehr stabile Achse in der Mannschaft haben. Wenn man Merino lobt und Subimeni haben wir, glaube ich, in der letzten Episode schon gelobt, muss man, glaube ich, auch nochmal Declan Rice hervorheben, der anders als letzte Saison eine sehr, sehr starke Hinserie spielt und auch maßgeblich dazu beiträgt, dass es für unsere Defensive, für die Viererkette, ich sage jetzt nicht einfach ist, aber zumindest angenehm ist, das Ganze dann auch so zu verteidigen.
Ja, du hast halt mit insbesondere mit Declan Rice einen Spieler, der ja einfach auf einem unfassbaren Niveau momentan sich bewegt und
auch von der Fitness aber, ne? Also technisch absolut. War er ja schon immer gut. Und technisch war er auch letzte Saison gut, aber da war er halt einfach, ich will nicht sagen langsam, aber halt langsamer als jetzt.
Ja, also er ist ja wirklich von dem, was die Laufarbeit angeht, was den Einsatz wirklich an beiden Enden des Spielfelds angeht, einfach unfassbar vorbildlich. Und er profitiert vielleicht auch aus dieser Kombi mit Subimendi. Finde ich, es ist eine wirklich gute Kombination, die sich da gefunden hat. Aber er selber hat es halt auch geschafft, haben wir jetzt auch am Wochenende in Burnley gesehen, auch in dem offensiven Bereich nochmal eine Schippe draufzulegen. Also das heißt, mehr Torgefahr auszustrahlen, mehr in Situationen zu kommen, in die Ablegerbälle abzugreifen, all diese Dinge. Gleichzeitig aber halt eben genau diese Kombination in die Defensive nicht ganz zu vernachlässigen, da halt auch diesen Umschaltcharakter irgendwie mit zu initiieren. Und zusammen mit Subimendi halt auch eine Menge, wie du schon sagst, abzufangen und abzufedern, was dann halt auf die Abwehr zurollt und von dort dann noch verarbeitet werden kann. Also das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Spieler meines Erachtens momentan in dieser Mannschaft. Ich finde, es ist immer so eine Thematik, wenn du einen Spieler wie Rice für die Summe, für die er gekommen ist, verpflichtet, dann hast du immer dieses Price-Tag-Thema, diese Erwartungen, die damit kommen und ähnliches. Aber er ist jemand, der diese Erwartungen im Endeffekt von Beginn an absolut ausgefüllt und erfüllt hat. Er hat sich nicht von der Schwere der Transfersumme quasi runterziehen lassen, sondern er hat halt einfach das abgeliefert, was er abliefern kann und imstande ist, und das ist unfassbar gut, und das ist genau das, warum du dann halt solche Summen für solche Spieler ausgibst, weil du halt einen Führungsspieler brauchst, der einfach vorweggeht, der das Herz der Mannschaft ist, der diese Mannschaft immer wieder auch durch seine eigenen Leistungen, durch sein eigenes Engagement ankurbelt, auch im Spiel. Und ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Faktor, den wir da mit ihm haben momentan. Und wie gesagt, in der Kombination mit Subimendi, der so ein bisschen der Filigranere ist, der technisch ein bisschen bessere, ne? Der das Ganze immer so ein bisschen, irgendwie beruhigend aussehen lässt, aber gleichzeitig explosiv irgendwie dann einen entsprechenden Pass spielen kann, hast du da wirklich eine unfassbar gute Kombination momentan an der Hand.
Zeigt mir wieder so ein bisschen Erfahrung Premier League, ne? Ich hatte das am Dienstag war, glaube ich, Liverpool gegen Real im Vorfeld dann irgendwie nochmal diese, ich gucke immer so ein bisschen hin und her oder höre nebenbei Sachen, und da war auch wieder Diskussion um Florian Wirtz bezüglich Form und wie passt denn die Liverpool-Mannschaft und solche Sachen und hoher Preis und Bürde und all das. Hatte Declan Rice ja auch, ich glaube, bei den einen großen Vorteil, den Declan Rice auch hatte, ist halt einfach wirklich, und das hat sich aus meiner Sicht zeigt sich, das ist schlichtweg Premier League-Erfahrung. Ja, also was man sieht jetzt auch immer, wenn jetzt immer wieder Interviews gibt mit deutschen Spielern, die in die Premier League kommen, wollte mal da auch so ein Beispiel, die berichten halt gleich zu Beginn nach ein paar Spielen von der Intensität, wie anstrengend das quasi ist. Und wenn du das natürlich gewohnt bist, klar, Declan Rice musste dann sozusagen englische Wochen durch Europapokal hinzufügen. Das ist aber aus meiner Sicht ein einfacherer Schritt nach noch zu machen, als sozusagen den Sprung Bundesliga, Premier League beispielsweise. Und ich glaube, insofern haben wir auch einfach da geschickt haben wir wirklich auch sehr geschickten Transfer gemacht, weil wir wirklich jemanden geholt haben, der an sich schon als Spieler ja nahezu komplett war, aber der halt auch sozusagen diese Liga halt kennt und der weiß, wie auch diese Liga funktioniert, der halt weiß, wie es ist, wenn du Samstagnachmittags in Burnley spielst beispielsweise. Da kannst du, wenn du irgendwie mit halber Kraft nur rankommst, wirst du da wahrscheinlich untergehen. Du musst halt 100% direkt geben, obwohl die Mannschaft halt 17. oder 18. in der Tabelle ist.
Ja, er hat halt dieses dieses Wissen, das ja der Herangehensweise für den englischen Fußball, weil er in ihm aufgewachsen ist.
Ja, klar, aber das ist ein Riesenvorteil.
Genau, das ist genau so ein Faktor, ne? Obwohl man natürlich sagen muss, dass das Thema, was du sagst, Premier League Erfahrung, ja, klar. Aber wenn wir jetzt danach nochmal auf Subimendi zurückkommen, da siehst du, dass es im Endeffekt gar kein Faktor ist. Ja, also es ist vielleicht auch eine Mischung
immer,
aus Erfahrung, ne? Aus Erfahrung
setzen internationale. Ich würde halt auch sagen, spanische Liga ist nochmal ein bisschen anderes Steckenpferd als Bundesliga, glaube ich auch. Also ich glaube, der Schritt von spanischer Liga in englische Liga ist nicht ganz so groß. Also beispielsweise in Ødegaard hatte er ja auch keine Anlaufschwierigkeiten, als er gewechselt ist. Aber ich glaube sozusagen, der Schritt Bundesliga, Premier League ist nochmal ein bisschen mehr auch einfach sozusagen dieses Rampenlicht, was auf der Liga und auf den Spielern dann ist. Aber das ist eben nur am Rande quasi. Ich wollte das nur nochmal herausstellen, dass Declan Rice eben im Vergleich zu vielen anderen Spielern, die in der Liga mit diesem Preisschild rumlaufen, halt eben schon diese Premier League-Erfahrung hatte. Defensive, ein wenig überraschend aus meiner Sicht. Also erstmal hat es wieder gut funktioniert gegen Prag. Wir haben einen Schuss am Ende, glaube ich, aufs Tor zugelassen. Who cares? Ein bisschen überraschend hat er die Kombination Saliba-Gabriel drin gelassen, hat aber die Außenverteidiger gewechselt mit Ben White für Timber und Hinkepie für Calafiori. Sehr überrascht, dass jetzt ein Hinkepie mehr oder weniger den Vorzug erhalten hat vor einem Lewis Skelly, oder ist es auch so ein bisschen dieses jetzt, wir haben hier einen Spieler, der auch schlichtweg einfach Minuten braucht, der herangeführt werden muss, den wir auch gerade vor dem strammen Programm im November, Dezember, Januar einfach auch an Premier League, an Tempo wieder gewöhnen müssen. Etwas, was beispielsweise Lewis Skelly schon hat, oder ist das jetzt sozusagen schon ein erstes Zeichen, erstes Indiz, dass Lewis Skelly es schwer haben wird auf der Linksverteidigerposition?
Naja, ich glaube, dass es generell so ist, dass Hinkepi ein Spieler ist, den Arteta sehr schätzt, weil er halt sehr viele Attribute mitbringt, insbesondere Zweikampfstärke, gewonnene Tacklings, all diese Dinge, die Arteta sehr schätzt. Ich würde da jetzt nicht draus schließen, dass der eine Spieler es leichter oder der andere schwerer hat. Also ich bleibe auch oft an der Position dabei, dass wir dadurch, dass wir so eine entsprechend hohe Intensität in den Spielen haben und die Qualität durchgehend hochhalten wollen, es meines Erachtens unerlässlich ist, dass du halt qualitativ auch auf allen Positionen sehr gut wechseln kannst. Und wir sehen es immer wieder, dass du einen Spieler, der frisch kommt, dann durchaus Vorteile hast. Gyökeres ist das beste Beispiel. Er hat jetzt gegen Burnley, zumindest in der ersten Halbzeit, bevor er ausgewechselt werden musste, eine unfassbar gute Leistung gebracht und hatte vorher unter der Woche gegen Brighton halt Pause. Und das sind halt so wichtige Faktoren. Und ich glaube, auch hinten im Abwehrbereich müssen wir gucken, dass wir da entsprechend die Körner nicht alle direkt verschießen und dann auch Spieler wie Calafiori oder auch wie Timber dann mal eine kurze Pause geben, um zu gucken, dass man da halt auch wieder Kräfte sammeln kann. Und Hinkepi ist nicht, glaube ich, geholt worden, um einfach schlichtweg nur irgendwo als Backup irgendwo rumzudümpeln, um irgendwann mal eingesetzt zu werden. Dafür ist er von der Qualität her schlichtweg zu gut. Bedeutet meines Erachtens aber nicht, dass Lewis Skelly da jetzt irgendwie aufs Abstellgleis kommt. Er hat natürlich auch noch andere Möglichkeiten, andere Positionen, in die er schlüpfen kann, sprich im Mittelfeld und ähnliches. Also das werden Einsatzzeit Teilmodelle für verschiedene Spieler an verschiedenen Positionen sein. Und das trifft sicherlich auch auf Lewis Skelly und Hinkepied zu.
Ich war ein bisschen überrascht, dass Saliba und Gabriel gespielt haben. Da dachte ich halt schon, dass er irgendwie Mosquera vielleicht bringt. Andererseits habe ich jetzt aber auch im Vorfeld schon mal geguckt, wer eigentlich unterwegs ist in der nächsten Woche für Länderspielreisen. Und ich gesehen habe, dass Brasilien beispielsweise in London spielt. Das heißt also, Gabriel muss gar nicht um den Globus reisen.
Ja, gut, das ist super.
Das könnte natürlich gewisserweise auch eine Rolle gespielt haben. Ich gehe aber davon aus, dass Saliba und Gabriel auch gegen Sunderland spielen. Aber man muss auch fairerweise sagen, gegen Prag mussten sie jetzt nicht Vollgas und ersten Gang oder fünften Gang spielen, sondern konnten das ja mehr oder weniger eigentlich im zweiten, dritten Gang verteidigen. Auf der rechten Seite Ben White haben wir lange nicht drüber gesprochen, weil auch wenig gespielt, immer wieder Fitnessprobleme gehabt. Ich habe jetzt den Eindruck, er wird nach und nach wieder stärker herangeführt im Ligapokal, auch jetzt Champions League. Einfach natürlich auch vor dem Hintergrund, dass Timber sehr, sehr viel gespielt hat. Man hat aber auch gesehen, dass Ben White noch mehr Einsätze benötigt, um wieder in so einen Spielrhythmus zu kommen. Wie sehen wir seine Rolle? Ich meine, er muss auch gucken, ob er eventuell Nationalmannschaft spielen möchte, spielen will. Auf der anderen Seite ist er aus meiner Sicht ganz klar nur zweite Wahl momentan auf der Rechtsverteidigerposition, kann aber natürlich auch Innenverteidiger spielen, aber da sind wir eigentlich auch gut besetzt. Wie sehen wir seine Perspektiven? Ist das Jobsharing mit Timber dann über die anstrengende nächste Zeit oder Perspektive wieder Stammspieler auch auf rechts, was er ja eigentlich sehr, sehr lange war, als beispielsweise Timber ja länger verletzt war?
Ich glaube, er hat durch diese lange Verletzung halt schon so ein bisschen durch Neuzugänge Anschluss verloren. Ich glaube, das wäre naiv zu sagen, wenn man das nicht sehen will, glaube ich. Also er muss definitiv erstmal wieder in den Rhythmus kommen. Also er ist jetzt natürlich in einer Phase, wo er jetzt scheinbar, so wie es aussieht, wieder ein Fitnesslevel erreicht hat. Das muss natürlich jetzt mit Spielen untermauert werden. Da helfen alle Minuten, die er bekommen kann, ohne Frage. Aber es wird sicherlich eine schwierige Aufgabe sein, dort wieder in eine Schlagdistanz zu kommen, die regelmäßige First-Team-Einsätze quasi ermöglicht. Bedeutet nicht, dass seine Qualitäten nicht mehr geschätzt werden oder dass er nicht die Qualität hat, das Ganze noch auszufüllen. Da habe ich in Anführungsstrichen vollstes Vertrauen, dass das funktioniert. Aber dennoch wird er sich da strecken müssen, dass er da rankommt, weil wir dann im Defensivverbund halt eben einige Spieler haben, die sich da jetzt durchaus an verschiedensten Positionen festgebissen haben. Aber auch da kann natürlich durch eine Verletzung eines anderen Spielers längerfristiger Art relativ schnell wieder irgendwie wo was reinrücken und dann bist du wieder erste Wahl durchgehen und dann dreht sich das Blatt. Also deshalb ist es halt auch ganz wichtig, eben für die Spieler auch hier, insbesondere an der Stelle Ben White, eben dran zu bleiben an der Mannschaft, am Puls dran zu bleiben, immer ansatzbereit zu sein, in dem Moment, wo man kommt, die Leistung entsprechend gut abzurufen, all diese Dinge. Ich glaube, das ist dann sehr, sehr wichtig, um dann in dem Moment dann da zu sein, wenn es notwendig ist.
Ja, und ich meine, wir spielen ja dann quasi nach der Länderspielpause eigentlich nur noch englische Wochen von Mitte November bis Mitte, Ende Januar. Es wird so oder so Einsatzzeiten geben im Ligapokal, in Champions League Spielen gegen nicht ganz so hochkarätige Gegner in der Premier League, auch wenn alle drei Tage gespielt wird. Also er wird seine Gelegenheiten und Chancen entsprechend bekommen.
Ja, ja, wird er.
Gehen wir einen Schritt weiter nach vorne nochmal in die Offensive, um sozusagen die Champions League Woche so ein bisschen abzuschließen. Ethan Ranieri hat gespielt, hat jetzt auch wieder mehr Einsatzzeit gekriegt in letzter Zeit. Ich glaube, da versucht man auch ein bisschen zu steuern und ihn jetzt auch heranzuführen für die doch relativ stressigen Wochen, die folgen werden, weil auch da wird er benötigt. Die Schlagzeilen hat aber jemand anders gemacht, nicht überraschend. Max Daumen, jüngster Champions-League-Spieler in der Geschichte des Wettbewerbs mit 15 Jahren und ein paar Monaten. ja, man hat gesehen, dass da die Hälfte von Fußball Europa doch relativ überrascht war, dass es diesen Spieler gibt. Wir kannten ihn natürlich schon. Im Endeffekt, ja, sozusagen verdiente Auszeichnung, verdienter Preis, wenn man es so formulieren möchte, den er sich durch seine Leistungen erarbeitet hat und ja, profitiert auch einfach von der doch umfangreichen Verletztenliste, die wir in der Offensive haben. Aber so ist es dann halt bei den jungen Spielern, die irgendwann durch die Academy kommen. Die meisten haben von Verletzungen und Ausfällen anderer profitiert und dann gibt es halt immer zwei Möglichkeiten. Entweder du nutzt deine Chance oder nicht. Und ich glaube, Max Daumann hat schon in den ersten Testspielen im Sommer gezeigt, dass er seine Chance nutzen möchte und bei den Einsätzen jetzt in den Pflichtspielen eigentlich auch in keinster Weise nicht überzeugt, sondern ja, wirklich gut und präsent gewesen für jemanden, der 15 ist.
Es ist verrückt. Also ich hatte, als ich die Statistik gesehen hatte, schon gedacht, das ist der Hammer. Wenn man überlegt, auch Lamine Yamal war älter zu dem Zeitpunkt. Nicht viel älter, aber älter. Und es gibt immer Spieler, die auf so einem Level mit so einem Skillset ausgestattet sind, dass sie diesen Sprung machen können. Was sie natürlich am Ende daraus machen, wird man halt sehen. Es gehört mehr dazu, als nur dann dieses Debüt zu machen, sondern eben halt auch das über Jahre dann umzusetzen und diesen weiteren Schritt dahingehend zu machen, von Verletzungen verschont zu bleiben, all diese Dinge, die dazugehören. Aber es ist schon erstaunlich, weil das, was wir auch in der Preseason schon gesehen haben, wo wir auch im Sommer schon in den Ausgaben darüber gesprochen haben, dass er auf den Platz kommt, völlig ja irgendwie unbeeindruckt sofort sämtliche Spieler da hops nimmt, egal welchen Kalibers, und das jetzt auch im Rahmen der Champions League tut, dann ist das schon unfassbar beeindruckend, muss man wirklich sagen. Und da kann man nur sagen, Chapeau, absolut verdient meines Erachtens auch in dem Dunstkreis der ersten Mannschaft zu sein, immer auch am Kader dran zu sein. Ich glaube, Arteta macht es auch insofern gut, dass er ihm auch die Zeit mit dem Kader gibt. Ja, zum Beispiel in Newcastle ist er, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sogar auch mitgereist, obwohl er gar nicht im Kader war. Also einfach diese Tuchfühlung dauerhaft zu haben, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor, um da ja auch irgendwie in diese Welt mit reinzukommen, obwohl ich bei ihm, wie gesagt, immer das Gefühl habe, dass es für ihn irgendwie völlig normal ist. Es mag täuschen, aber zumindest vermittelt er es so. In dem Moment, wo er zumindest auf dem Platz steht. Und das ist für mich als Fußballer oder als Fußballfan quasi im Endeffekt entscheidend. Und wenn er so weitermacht, dann wird er noch viele Einsatzzeit bekommen. Natürlich wird er sehr wahrscheinlich von Verletzungen profitieren. Und wenn viele der Spieler, die wir eingangs in dieser Episode aufgezählt haben, fit gewesen wären, dann wäre er wahrscheinlich auch nicht im Kader gewesen und hätte auch nicht die Möglichkeit bekommen. Aber nun mal ist es im Fußball nicht so und vieles in der Entwicklung von Spielern oder Dynamiken in einer Mannschaft resultiert halt eben oft aus solchen Themen wie Verletzungen anderer Spieler, die dich dann nach vorne spülen oder in den Fokus rücken. Und auch da wird für ihn gelten, dass er an dieser Sache halt entsprechend nah dran sein muss und dann diese Leistung bringen muss, die er bisher gebracht hat, weil dann wird er sicherlich den nächsten Schritt machen. Und ich glaube, Arteta ist auch kein Trainer, der an der Stelle auch nur ansatzweise davon beeindruckt ist, wie jung irgendein Spieler ist, sondern einfach nur, wie gut er ist. Und da hat er eine Menge zu bieten.
Auf alle Fälle. Ich hoffe trotzdem, dass wir ihn nicht so häufig sehen in den nächsten Wochen, weil das dann eben gleichbedeutend damit ist, dass andere Spieler wieder zurückgefunden haben in die Startelf und auf die Bank. Ja, Lage in der Champions-League-Tabelle, ich habe es schon eingangs der Episode gesagt, sind jetzt bei 12 Punkten aus 4 Spielen. Dann in 3 Wochen am nächsten Spieltag wirklich Topspiel gegen die Bayern zu Hause. Ich habe nochmal geguckt, letzte Saison, in der Premierensaison der Ligaphase, hat man mit 16 Punkten das direkte Weiterkommen gehabt, also sozusagen das Umgehen der Playoffs, und Mit 16 Punkten bist du unter die ersten 8 gekommen. Das könnte dieses Jahr vielleicht sogar knapp werden. So oder so, glaube ich, brauchen wir aus den letzten 4 Spielen, die wir haben, 2 Siege noch. Aber wir haben auch ein aus meiner Sicht relativ knackiges Programm mit den Bayern zu Hause. Dann spielen wir 2 Wochen darauf, danach in Brügge, die ja Barcelona immerhin 3 Tore eingeschenkt haben. Bei Inter Mailand noch, die knapp hinter uns sind und auch 4 Siege aus den ersten 4 Spielen haben. Und dann am Ende ist noch so ein Heimspiel gegen eine kleinere Mannschaft aus der unteren Tabellenregion.
Die man nicht aussprechen kann. Ne?
Ja, genau. Ich vergesse auch den Namen immer. Jedenfalls, aber das habe ich schon als Sieg mal eingepreist. Das heißt, aus meiner Sicht, sagen wir mal so, Heimspiel gegen Bayern und da ein entsprechender Sieg wäre ein ganz, 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 ganz großer Schritt, der zu machen wäre. In der Hangouts-Gruppe wird ja sehr leidenschaftlich darüber diskutiert, dass die Bayern jetzt hochgeschrieben werden nach dem Auswärtssieg bei Paris. Ich glaube schon, dass Bayern momentan mit die stärkste Mannschaft in Fußball Europa ist.
Also ich habe es gesehen.
Aber hinter uns. Hinter uns.
Ja. Nee, also ich hab die
man muss es, so gut war es nicht, wie es am Ende gemacht wurde.
Also ich habe die Partie gesehen, also ich meine, zugegebenerweise haben sie es nicht ganz schlecht verteidigt, alles gut. Paris hätte es aber in manchen Situationen sicherlich auch ein bisschen intelligenter lösen können. Zoll trotzdem aber Respekt ab, wenn du mit 10 Mann trotzdem da halt noch in Paris gewinnst, ohne Frage.
Ich hoffe einfach, dass wir mit der Top 11 dann gegen die Bayern auch spielen können oder zumindest den einen oder anderen Rückkehrer auf der Bank schon wieder haben. Also muss ja gar nicht in der Startelf sein. Aber klar, ist aus meiner Sicht aber definitiv noch mehr als beispielsweise das Heimspiel gegen Atletico eine Standortbestimmung. Aber da können wir drüber sprechen, wenn es soweit ist, in 3 Wochen. Lass uns abschließend kurz einen Blick vorauswerfen auf das Premier League Wochenende. Pressekonferenz von Arteta ist ja erst am Freitag. Kann aber jetzt auch schon sagen, dass das Personal ähnlich sein wird wie in der Champions League unter der Woche. Gyökeres ist auch nicht nominiert worden für die schwedische Nationalmannschaft. Er wird also definitiv fehlen. Am Wochenende neben all den anderen, die auch fehlen, müssen wir jetzt nicht nochmal aufzählen. Das heißt, ich denke mal, wir werden einen sehr ähnlichen Kader sehen, der vergleichbar ist mit der zweiten Halbzeit in Burnley. Die große Frage, die sich deswegen eigentlich nur stellt, wer spielt auf der 9? Würdest du wieder mit Merino agieren? Ja, ähnlich wie Salteta ja mal vor ein paar Wochen gemacht hat, glaube ich, als er gesagt hat, ich glaube, das war in der letzten Länderspielpause, auch wo Merino 2 Tore für Spanien oder 3 gemacht hat und er meinte, okay, ich muss ihn einfach spielen lassen, der ist emotional jetzt halt einfach auf einer Welle, der muss halt jetzt in dem Sinne spielen.
Ich rechne fest damit, ja, ehrlich gesagt. Also ich glaube, er wird diese Variante hier für das Spiel jetzt noch einmal wählen und gucken, dass wir es irgendwie durchdrücken. Also ich glaube, das ist der Plan.
Es ist wirklich schon so, auch jetzt in der ganzen Betrachtungsweise, ist jetzt dieses eine Spiel noch dabei. Ich meine, wir sind so komfortabel in der Liga, wir sind so stabil und gut, aber trotzdem ist es hat es fast schon so eine leichte Endzeitstimmung, ne? Dieses eine Spiel jetzt noch.
Ja, weil du halt irgendwie, insbesondere was die Offensive angeht, immer mehr und mehr auf der Rille gehst und dir bricht einer nach dem anderen weg und so viele kannst du ja gar nicht an offensiven Spielern horten. Deshalb musst du jetzt irgendwie schauen, dass du es hinkriegst. Aber ich glaube, wenn du offensiv rechts und links wieder mit Trossard und Saka eine gute Gefahrquelle bildest, dann kann Merino in der Mitte auch an der Stelle gegen Sunderland wirklich sehr effektiv sein.
Ich meine, die andere Alternative wäre halt Harry Menanus, aber kannst du in dem Sinne ja in einem Premier League Spiel nicht.
Nein, auch Champions League Minuten gekriegt und alles gut, aber ich glaube, da wird Merino den Vorzug bekommen, da gehe ich fest von aus.
Sunderland auf Tabellenplatz 4 mit einer überraschend guten Saison, aber so diese klassische Aufstiegs-Euphorie mitgenommen. Zu Hause noch ungeschlagen. Zweitjüngster Kader der Premier League. Ich habe nochmal geguckt, auch erst 8 Gegentore. Also relativ stabile Defensive. Was mir noch aufgefallen ist, sind mit 45% Ballbesitz eher im unteren Drittel der Liga. Also wir werden schon auch den Ball haben und müssen wahrscheinlich Lösungen finden, anbieten, mit dem Ball irgendwie Chancen zu kreieren und ja, gegebenenfalls Tore zu schießen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Sunderland in dieser Lauerposition agieren wird, weil, ja, keine Ahnung, wenn die mitspielen wollen, glaube ich, läuft man ins offene Messer gegen uns momentan. Ich bin sehr gespannt, was wir an Lösungen und Dinge herausfinden, wie wir, wenn wir in Ballbesitz sind, gegen einen vergleichsweise tiefstehenden Gegner, der defensiv gut steht, wenig Gegentore bisher kassiert hat, da zu treffen.
Ja, und eine von Granit Xhaka angeführte Truppe, die wird...
Willst du eigentlich nicht haben, ne?
Nein, die, ja, die natürlich alles reinhaut und wie du schon sagst, diese Aufstiegs-Euphorie bisher optimal mitgenommen hat, sich wirklich gut verkauft hat.
Bei Chelsea gewonnen.
Ja, aber unterm Strich musst du halt, wenn du Meister werden willst, diese Spiele gewinnen.
Das wir haben ist aber, einfach, ja, genau, einfach ein Fakt. Und, wir haben aber schon auch gesagt, bei der Vorausschau auf die nächsten Wochen, vor ein paar einigen Wochen, dass das ein richtig schwieriges Spiel wird.
Das wird auch
ein richtig schwieriges Spiel. Das wird jetzt nochmal schwieriger mit der Personalsituation.
Absolut, es wird auch ein richtig schwieriges Spiel. Da bin ich gar nicht anderer Meinung. Dennoch muss sich die Mannschaft bewusst sein, dass das unfassbar wichtige Punkte sind im Rahmen einer Meisterschaftsthematik. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass City gegen Liverpool parallel, also nicht parallel, aber am gleichen Spieltag spielt und sich irgendwie Punkte wegnimmt, gleich wie es ausgeht. Im optimalen Falle unentschieden, aber ansonsten wird irgendeiner von den beiden Punkte lassen. Und das sind die Big Points. Da musst du dann eben auch in einem Auswärtsspiel der Natur da sein. So wie wir es vor zwei Spieltagen auch getan haben. Und es wird mit der Personaldecke definitiv kein leichter Ritt. Aber ich hoffe, dass wir da auch wieder die Lösungen finden, dass wir kreative Momente über die Außen vielleicht kreieren, vielleicht wieder mit einem Standard irgendwie das Tor aufstoßen können, im wahrsten Sinne, um uns dann mehr Freiheiten zu schaffen.
Du hast auch schon gesagt, sehr, sehr interessanter Spieltag in der Premier League am Samstagmittag. Tottenham gegen Manchester United. United ja mittlerweile auf Platz 8, nur noch 2 Punkte hinter Platz 2. Tottenham ähnlich viele Punkte mit den 17 Zählern, sozusagen Verfolgerduell. Dann Man City Liverpool 2-3 am Wochenende. Wir in Sunderland 4-1 und Bournemouth als Tabellenfünfter hat ein schwieriges Auswärtsspiel am Sonntag bei Aston Villa. Da ist sozusagen für Chelsea als Tabellensechster die Aufgabe insgesamt am einfachsten. Die spielen nämlich zu Hause gegen die Wolves. Die den Trainer gewechselt haben, genau. Aber ja, sagen wir mal so, es ist zwischen Platz 2 Man City mit den 19 Punkten und Crystal Palace auf 9 mit den 16 Zehnern sind es halt auch nur 3 Punkte. Denn es ist alles sehr, sehr eng beisammen. Ja. Und du hast gesehen, dass viele der Mannschaften unter den ersten 80 am Wochenende Punkte wegnehmen. So oder so.
Genau. Das sind dann für mich.
Also es ist irgendwie jetzt auch mit dieser Länderspielpause, die dann folgt und dann, also ich sag mal so, nach der Länderspielpause Spurs, Bayern, Chelsea.
Ist ein hartes Brot.
Genau, also du, sagen wir so, mit einem Sieg in Sunderland in diese Länderspielpause reingehen, wissend, dass dann Sunderland keine Punkte macht und sich anderen Mannschaften auch Punkte wegnehmen. Es wäre fast zu gut. Aber mal gucken, es ist, sagen wir so, ich bin überrascht und begeistert von der Mannschaft. Mal sehen, ob sie es noch ein weiteres Mal schafft.
Ja.
Mit der Kaderkonstellation, die wir momentan haben.
Ja, definitiv wieder eine Aufgabe, an der sie sich halt auch selber messen kann. Ne?
Ja, klar.
Das ist ja schon so ein gewisses Momentum, wo die Mannschaft auch einen sehr, sehr großen Ehrgeiz entwickelt hat.
Genau, und eigentlich kannst du auch relativ entspannt in dieses Spiel gehen. Ne? Es ist jetzt, hast dich in eine gute Position gebracht. Gut. Ja, Samstag um 18:30 natürlich bei Sky übertragen. Und ich bin mir sicher, wir werden dann Anfang der nächsten Woche drüber sprechen, wie wir performt haben und was es an Erkenntnissen gibt. Und werden wir natürlich auch auf die Länderspielpause nochmal kurz dann blicken in der nächsten Episode. Ich hatte es schon gesagt, Gabriel ist mit Brasilien in Europa unterwegs, in London. Aber die anderen haben ja auch noch wichtige und schwierige Aufgaben teilweise, um sich dann für die WM zu qualifizieren. Das ist aber der nächste Schritt. Am Wochenende erstmal Sunderland. Christian, haben wir noch Besprechungspunkte?
Ich glaube nicht. Es sind auch schon wieder gute Dreiviertelstunde drin. Aber es ist halt immer eine Menge, was sich tut. Und da,
genau,
das gebührt.
Im Endeffekt, so viel Neues passiert gar nicht bei Arsenal. Wir eilen von Sieg zu Sieg, aber es gibt immer noch die eine oder andere neue Facette. Schauen wir mal, ob am Wochenende noch eine weitere hinzukommt. Wir werden es dann in der nächsten Episode ausführlich besprechen. Erstmal für diese Episode 315, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und wir wünschen euch einen guten Start ins Wochenende und alles rund um Sunderland am Wochenende. Team-News, Mitteilungen und News aus der Pressekonferenz, dann natürlich in der Diskussion in der Hangouts-Gruppe. Bis dahin, macht's gut.
Ciao, ciao.